Entstanden ist das Land als ehemalige französische Kolonie, wo die schwarzen Sklaven sich befreit haben und gegen alle großen imperialen Mächte des 18. und 19. Jahrhunderts sich irgendwie gewehrt haben und einen unabhängigen Staat ausgerufen haben. Aber man könnte fast schon sagen, dass sie bis heute dafür bezahlen, dass sie radikal ihre Unabhängigkeit eingefordert haben.
Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom AK-Podcast. Ich bin Gina und bin jetzt nach einem Monat Podcast-Pause aus dem Urlaub zurück. Nochmal vielen Dank an Bilke für die tolle Moderation letztes Mal. Ich sitze hier jetzt mit Johannes und Paul. Könnt ihr euch einmal bitte kurz vorstellen?
Ich bin Johannes, AK-Redakteur und genau.
Und ich bin Paul, bin auch AK-Redakteur und ich schreibe so zu post-neokolonialen Themen, internationales.
Okay, vielen Dank. Diesen Monat geht es im Schwerpunkt der AK ja um Haiti. Wahrscheinlich haben viele am Rande durch bürgerliche Medien erfahren, dass da sogenannte Gangs, insbesondere die Gruppe um Jimmy Barbecue Cherizier, sich im offenen Kampf mit dem Staat befinden. Besonders in Port-au-Prince soll die Gewalt extrem sein. Schulen und Universitäten sind geschlossen worden. An euch beide jetzt mal die Frage, wieso habt ihr euch dazu entschieden, dass ihr in dieser Ausgabe den Themenschwerpunkt zu Haiti macht?
Wir hatten das Gefühl, dass es eine relativ einseitige Berichterstattung zu Haiti immer gibt. Das hat immer so einen entwicklungspolitischen Drive in den bürgerlichen Medien und manchmal auch so eine latent rassistische Komponente, mit dass die Schwarzen sich selber quasi nicht entwickeln können. Und gleichzeitig ist bei Haiti nochmal ein bisschen eklatanter als in anderen Ländern der sogenannten Dritten Welt, dass es durchaus historische Gründe hat und ist, man kann sagen, so eine durchgängige imperialistische Intervention in dieses Land gegeben hat, weil das Land auch eine relativ spezielle Geschichte hat. Genau, das ist überhaupt der dritte Verfassungsstaat dieses Planeten. Entstanden ist das Land als ehemalige französische Kolonie, wo die schwarzen Sklaven sich befreit haben und gegen alle großen imperialen Mächte des 18. und 19. Jahrhunderts sich irgendwie gewehrt haben und einen unabhängigen Staat ausgerufen haben. Aber man könnte fast schon sagen, dass sie bis heute dafür bezahlen, dass sie radikal ihre Unabhängigkeit eingefordert haben. Die Franzosen haben versucht, das zurückzuerobern. Als das nicht geklappt hat, war der Staat international isoliert. Dann haben die mit den Franzosen Anfang des 19. Jahrhunderts so eine Art Abkommen getroffen, dass Haiti den Franzosen Entschädigung zahlt. Das heißt, der Staat konnte sich nie entwickeln, war immer kurz vor der Staatspleite. Und im Beginn des 20. Jahrhunderts, als die USA dann mit dem Ersten Weltkrieg als Großmacht zum ersten Mal auftreten, entdeckt die USA, dass Haiti in ihrem Hinterhof ist und marschiert 1915 ein, bleibt 20 Jahre da. Und seitdem ist es immer so eine Folge von Intervention, Krise, Intervention. Und in der Regel geht es aber nicht darum, ob in dem Land gut gelebt werden kann, sondern dass es immer unterschiedliche Interessen gibt, dass keine Geflüchteten kommen, dass die Regierung im Hinterhof der USA quasi nicht zu weit links ist. Und die UNO spielt eine relativ unrühmliche Rolle bei dem Thema immer wieder. Die UNO hat auch in den 90ern mehrere Einsätze der USA oder anderer Staaten gebilligt, dass sie einmarschieren. Es geht aber in der Regel immer zum Teil auch um innerstaatliche Gewalt, aber oft auch einfach um humanitäre Probleme, die dann aber mit Militäreinsätzen gelöst werden sollen, was an sich schon nicht funktioniert. Und die jetzige Krise hat ihre letzten Wurzeln quasi im Erdbeben 2010, was auch so ein Paradebeispiel von so gescheiterter Weltentwicklungspolitik ist. Bei dem Erdbeben sind über 300.000 Menschen gestorben, fast 2 Millionen Menschen sind obdachlos geworden. Und gleichzeitig hatten die mittelamerikanischen Staaten und die USA Interesse an, dass nicht viele Geflüchtete aus dem Land ausreisen. Dann hat irgendwann, das klingt dann auch wie so eine komische Familiengeschichte, Hillary Clinton war damals Außenministerin, wollte unbedingt, dass das irgendwie gelöst wird im Sinne der USA, während ihr Mann, der Ex-Präsident, mit seiner Stiftung, der Clinton Foundation, den Aufbau finanzieren sollte und schwadronierte was davon, dass Haiti eine Wi-Fi-vernetzte Gesellschaft werden soll, während noch 2 Millionen Menschen obdachlos waren. Und die UNO hat dann auch versucht, den damaligen Staatspräsidenten, was dann öffentlich geworden ist, abzusägen, also so ein halber Coup. Also, genau. Und seitdem gibt es immer wieder diesen Zirkel aus Krise, Intervention, Krise, weil die militärischen Interventionen von außen einfach immer noch mehr Instabilität bedeuten. Gleichzeitig in dem Diskurs um Haiti ist das, merkt man, wenn man sich bürgerliche Diskussionen dazu anschaut, es gibt im Gegensatz zu anderen Ländern, die so krisenhaft sind, immer keinen doppelten ideologischen Boden, wo darüber geredet wird, dass diese Menschen sich nicht entwickeln könnten, weil sie aus regressiven Ideologien sich bedienen, weil das halt einer der ersten Verfassungsstaaten der Erde war. Und dadurch gibt es diesen ideologischen doppelten Boden, den es in der arabischen Welt gibt, dass das alles Muslime seien, die unterentwickelt sind. Das gibt es da nicht. Und das, man merkt bei dem Land öfter, wie einfach dann doch so Interventionen sind, weil sie keiner Begründung brauchen, außer die Entwicklungspolitik.
Danke für diese Einordnung nochmal in den größeren historischen Kontext und auch diese Beschreibung von dem Kreislauf aus Intervention, Krise, Intervention. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gutes Hintergrundwissen. In den bürgerlichen Medien wird ja sehr oft von Gangs gesprochen. Dazu habe ich zwei Fragen, nämlich einmal, sind das Gangs? Im Artikel von Katja Maurer wird ja zum Beispiel von paramilitärischen Einheiten gesprochen. Und zweitens auch, sind denn diese Gangs oder Einheiten oder wie auch immer man das jetzt nennt, überhaupt das Problem? Und wenn nein, was ist dann das eigentliche Problem?
Ja, also zur Frage, sind das Gangs? Ich glaube, also es ist schon problematisch, von Gangs zu sprechen in dem Sinne, weil das Politische, was wir jetzt hier beschrieben haben, einfach weglässt. Mhm. Und das ist für mich auch Teil der Problematik der Medienberichterstattung, die Johannes jetzt auch schon erwähnt hat. Ich würde eher sagen, es sind politische Akteure. Mhm. Und sie zum Beispiel als paramilitärisch zu bezeichnen, bedeutet auch, dass es ein anderer Maßstab ist als von Gangs. Sie sind organisiert in einem viel größeren Maßstab und aber auch bewaffnet in einem anderen Maßstab, weswegen wir von paramilitärisch sprechen. Sie haben die Fähigkeit, die politischen Institutionen oder die Hauptstadt einzunehmen. Das ist schon eine andere Qualität. Und deswegen würde ich ja nicht sagen, dass es Gangs sind. Ja, und dann, daraus ergibt sich dann quasi die zweite Frage, sind die Gangs dann das Problem? Nein, natürlich nicht. Ja. Das wird auch in unseren Artikeln erwähnt. Sie sind viel mehr Symptomträger, als dass sie wirklich Auslöser sind. Und auch das ist, glaube ich, eine wichtige Intervention gegenüber der bürgerlichen Medienberichterstattung, zu sagen, wenn es politische Akteure sind, dann sind sie auch historisch, das auch schon seit längerer Zeit, in Verbundenheit mit den Fraktionen der herrschenden Klassen in Haiti und lange Zeit auch akzeptiert von den immer wieder intervenierenden Regionalmächten. Und es ist ein bisschen wie so ein Spiel mit dem Feuer, zu sagen, die Gangs werden akzeptiert, solange sie kontrollierbar sind, und jetzt sind sie es halt nicht mehr. Mhm. Und das wird dann ja zu einem Problem, was wir jetzt erleben, eher ein Novum ist. Katja Maurer schreibt in ihrem Artikel sogar, also das ist ihre These, dass diese Weltordnung langsam zerbricht, und darüber haben wir in Akaitsch auch schon öfters Schwerpunkte gehabt. Und an ihren sogenannten Rändern sieht man das dann. Ja.
Auch in Ecuador scheint es ja so, als ob die organisierte Kriminalität dem Staat den Krieg erklärt hat. Gibt es abgesehen von dem sich überschneidenden Zeitpunkt weitere Parallelen, oder hat das eigentlich gar nichts miteinander zu tun?
Ja, also verbunden jetzt mit der These so des Auseinanderfallens dieser Hegemonialmacht, glaube ich nicht, dass es so Zufälle sind.
Ja.
Gleichzeitig haben Ecuador und Haiti, da gibt es auch also Unterschiede, aber mal angefangen damit, dass organisierte Gruppen, die jetzt nicht zum formellen Staat gehören, jetzt in der Lage sind, irgendwie in die Hauptstadt einzumarschieren und Kontrolle zu übernehmen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Parallele. Und dass auch dieser Hintergrund, dass sie nicht aus dem Nichts kommen, sondern, wie gesagt, verbunden sind mit unterschiedlichen Machtfraktionen oder waren, das ist eine weitere Parallele. Aber ja, wir hatten jetzt die Geschichte von Haiti, die nochmal eine andere ist. Verbunden, vielleicht noch eine Verbindung wäre ja natürlich auch trotzdem, dass die Hegemonialmacht in Lateinamerika so ist, dass es die USA bestimmt sind, und dass es schon in der Monroe-Doktrin von 1825, glaube ich, festgeschrieben worden und dann immer ausgeweitet worden. Mhm. Und da, wo zum Beispiel Frankreich in Haiti einen Einfluss verloren hat, kamen die USA irgendwann relativ zur Macht, vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist vielleicht nochmal eine weitere Parallele. Aber ja, die Unterschiede sind wirklich auch in der Geschichte Haitis, die Jonne schon gesagt hat, einzigartig ist. Ja.
Wie organisiert sich denn die Zivilgesellschaft in Haiti, um zu überleben und mit dem Zustand gerade umzugehen?
Dazu, ja, wir haben ein Interview mit drei Kulturschaffenden, HaitianerInnen, aus Haiti, also die gerade in Haiti sind, aber auch außerhalb. Und sie erzählen auch, wie die Situation ist, versuchen wegzukommen quasi von den gängigen Klischees oder der Medienberichterstattung und erzählen, wie sich Leute organisieren. Also in der Hauptstadt, sowohl in der Hauptstadt, sei es durch einfach WhatsApp-Gruppen, wo sich die Leute gegenseitig informieren über die Aktivitäten, aber auch außerhalb auf dem Land. In einigen Regionen gab es eh schon keine starke staatliche zentrale Präsenz und dort gab es schon viel Übung darin, sich solidarisch zu organisieren oder anders zu organisieren. In einem größeren Kontext ist die Zivilgesellschaft in Haiti sowieso schon relativ lange aktiv gewesen und schon 2019 gab es einen Zyklus, also es gab eh global ganz viele größere Demonstrationen, Aufstände und so weiter und auch auf Haiti gab es das und dort ging es vor allem auch um das Organisieren oder den Aufbau von demokratischen Strukturen und da clashten die Interessen der Zivilgesellschaft mit denen der regionalen und internationalen Mächte. Es gab den Vorschlag, einen Übergangsrat zu gründen, einfach weil die Wahlen immer wieder verschoben wurden. Und dieser Vorschlag wurde zunächst abgeschmettert. Und dann, so wird es auch in den Artikeln dann beschrieben, eher einverleibt. Und diejenigen, die jetzt in diesem Übergangsrat sind, die die Zivilgesellschaft schon vor langem gefordert hat, sind eben nicht diejenigen, die die Zivilgesellschaft repräsentieren. Zumindest wird das kritisiert. Aber das heißt meiner Meinung nach nicht, dass es sie nicht mehr gibt, aber in dieser Situation gerade, die so akut ist, da hat es eine Zivilgesellschaft relativ schwer.
Okay, und gibt es schon eine realistische Perspektive, wie es jetzt weitergeht?
Also, was man erstmal feststellen kann, ist, dass selbst die internationalen Akteure selber quasi eine Krise aufweisen. Haiti wurde lange Zeit von der sogenannten Core Group kontrolliert, die sich auch selber so genannt hat. Das war ein Verbund aus den USA, der EU, Frankreich und Deutschland, die quasi de facto das Land regiert haben, ohne offiziell das Land zu regieren. Das ist ein bisschen bizarr, genau. Und die ist auseinandergefallen. Und Paul hat ja schon erwähnt, dass es diesen Übergangsrat gibt, aber gleichzeitig, genau, es gibt keine Idee von den Akteuren, die das sonst bestimmt haben, was man jetzt tun soll, weil schon Ariel Henry, der Präsident, der jetzt zurückgetreten ist, ja auch gar nicht gewählt wurde, sondern genau von diesen internationalen Akteuren eingesetzt wurde. Und das Konzept ist ja gescheitert. Vielleicht ist es auch wichtig, weil wir auch viel über so die Abwesenheit von internationalen Interventionen gesprochen haben. Haitis Problem ist ja nicht nur, dass parastaatliche Akteure oder internationale Akteure die ganze Zeit in die Innenpolitik intervenieren, sondern dass es auch von sich aus krisenhaft ist, weil es nicht aus diesem postkolonialen Muster rauskommt, ein abhängiger Staat zu sein, der keine eigene Wirtschaft hat. Oder wenn bestimmte Klasseninteressen sich sehr doll da zeigen in einer sehr radikalen Form, sondern es müsste, das sagt, schreibt auch einer unserer Autoren, eine weitergehende Befreiung gibt, die mehr ist als nur die Unabhängigkeit von den alten Kolonialmächten oder den großen internationalen Strukturen. Das wäre eine Perspektive, aber das Niveau ist gerade sehr niedrig in dem Sinne, dass man wenig über Perspektiven, die nur den Ist-Zustand verbessern, sprechen kann.
Diesen Podcast gibt es nur dank unserer Abonnenten. Denn AK hat keinen reichen Verleger im Rücken. Stattdessen machen wir eine unabhängige linke Zeitung. Das heißt, eure Abos machen unsere Arbeit möglich. Und willst du auch 11-mal im Jahr eine AK aus deinem Briefkasten ziehen, statt leidiger Rechnungen? Dann hol dir jetzt ein Abo unter www.akweb.de/abo.
Es wird wahrscheinlich eine Polizeiintervention geben, so wie es aussieht, angeführt von Kenia. Kenia plant auch 1000 Polizistinnen und Polizisten nach Haiti zu entsenden. Und dieser Vorschlag, wir haben darüber einen Artikel geschrieben, ist auch in Kenia umstritten. Präsident Ruto will dieses Vorhaben durchdrücken, aber es gibt eine Opposition dagegen. Vor allem Panafrikanistinnen und progressive Kräfte mobilisieren, haben vor Gericht auch einen kleinen Erfolg erzielt, der Ruto jetzt ein bisschen Zugzwang gebracht hat. Und dennoch versucht er da drum rumzukommen. Es bleibt also spannend, aber es gibt auch Gegenwehr gegen solche Maßnahmen.
Gibt es denn etwas, was wir hier tun können oder Dinge vor Ort, die man unterstützen kann?
Das ist die AK-Frage.
Was tun?
Es gibt eine relativ kleine Linke, die auch noch ganz klein wahrnehmbar aktiv ist, also wenig in Europa, aber die sind selber gerade in einer Art Reorganisierungsprozess. Mhm. Also die alte dominante Kraft, die Kommunistische Partei Haitis, die ist nicht mehr existent. So Spaltprodukte versuchen sich international zu vernetzen, aber das ist selber noch so werden, weil die ja auch eine doppelte Krise treffen, also quasi in der Gesellschaft nicht wirklich ein großer Faktor zu sein. Und gleichzeitig ist diese Gesellschaft ja gerade einfach die reinste Krise, beziehungsweise die staatlichen Strukturen sind zusammengebrochen. Das heißt, genau, die müssen irgendwie auf mehrere Fragen Antworten finden, als auf die eigene Organisierung.
Und trotzdem gibt es internationale Kampagnen wie Hands Off Haiti. Da haben wir auch unsere Titelei danach inspiriert. Also unsere Titelei ist danach inspiriert. Hands Off Haiti besteht aus mehreren internationalistischen Gruppen. Unter anderem die Kampagne in Kenia war auch so benannt. Ja, und das ist so eine der Maßnahmen, die es gibt.
Ja, vielen Dank euch auf jeden Fall für diese spannenden Einblicke. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, die Artikel in der Ausgabe zu lesen. Und bevor es soweit ist, kommen wir jetzt aber erstmal zu den Antifa-Nachrichten.
Es ist 13.12 Uhr. Sie hören nun die Antifa-Nachrichten.
Combat 18 heimlich weitergeführt. Die Bundesanwaltschaft hat am 7. März 2024 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandgerichts Düsseldorf Anklage gegen die Neonazis Stanley R., Kevin L., Gregor M. und Robin S. erhoben. Die Beschuldigten sollen gegen das Vereinigungsverbot von Combat 18 Deutschland verstoßen haben, indem sie als Redelsführer den organisatorischen Zusammenhalt aufrechterhielten. Combat 18 war im Oktober 2020 nach einer Verfügung des Bundesinnenministeriums verboten worden. Der Generalbundesanwalt wirft den vier Neonazis nun vor, die Vereinigung gemeinsam mit diversen anderen Mitgliedern bis jedenfalls Frühjahr 2022 fortgeführt und dabei eine zentrale Rolle eingenommen zu haben. Mindestens 14 konspirative Treffen seien seit dem Verbot organisiert worden. Hierzu zählten demnach unter anderem sogenannte Leistungsmärsche, Aufnahmeverfahren für Neumitglieder und Rechtsrockkonzerte. Außerdem soll insbesondere Stanley R. für eine Vernetzung mit anderen neonazistischen Gruppen, wie etwa die aus Eisenach stammende Kampfsportgruppierung Knockout 51, gesorgt haben. Vier Mitglieder von Knockout sitzen ihrerseits derzeit auf der Anklagebank des Oberlandesgerichts in Jena. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Quelle: Kölner Stadtanzeiger. Verlag Der Schelm. Urteil Ende April. Im Prozess um den neonazistischen Verlag Der Schelm hat die Bundesanwaltschaft beim Oberlandesgericht Dresden Haft- und Bewährungsstrafen beantragt. Der ehemalige Leipziger NPD-Stadtrat Enrico Böhm soll wegen Gründung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sowie wegen Volksverhetzung für 2 Jahre und 8 Monate in Haft. Böhm, der schon mehrfach vorbestraft ist, war zur Tatzeit noch auf Bewährung. Für die drei Mitangeklagten beantragte die Bundesanwaltschaft Bewährungsstrafen. Laut Bundesanwaltschaft soll der Verlag zwischen 2018 und 2020 mehr als 800.000 Euro Umsatz erwirtschaftet haben. Darüber hinaus wurden bei einer Razzia Ende 2020 Druckerzeugnisse im Wert von mehr als 900.000 Euro sichergestellt. Aufgrund seiner antisemitischen und rassistischen Gesinnung spiele der Verlag eine bedeutende Rolle bei der Verbreitung von Hate Speech in Deutschland, so die Bundesanwaltschaft. Eine Führungsfigur von Der Schelm ist in Russland untergetaucht. Neben den Haft- und Bewährungsstrafen beantragte die Bundesanwaltschaft die Einziehung des Lohnes der Angeklagten als Wertersatz zugunsten des Bundes. Das Urteil wird voraussichtlich am 29. April gesprochen. Quelle: Leipziger Volkszeitung. Mehr Gewalt durch AfD-PolitikerInnen. Die Zahl der Fälle, in denen PolitikerInnen der Alternative für Deutschland, kurz AfD, als rechte GewalttäterInnen auftreten, ist besorgniserregend. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der im VBRG zusammengeschlossenen Beratungsstellen für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Insbesondere KommunalpolitikerInnen der Partei griffen laut VBRG verstärkt BürgerInnen an, die sie als politische GegnerInnen sehen, teilweise sogar mit Waffengewalt. Die Gefahr, die von solchen Tätern, Männern mittleren Alters, oft Akademiker, ausgeht, darf keinesfalls unterschätzt werden, warnt Robert Kusche vom VBRG-Vorstand und Geschäftsführer der Opferberatung Support der RAA Sachsen. Dass gewählte Abgeordnete als brutale Schläger auftreten, entspreche nicht der gängigen Vorstellung rechter Gewalttäter bei Ermittlungsbehörden und Justiz, so Kusche. Die TäterInnen zeigen vor Gericht in der Regel keine Reue, sondern inszenierten sich als Opfer und berufen sich auf vermeintliche Notwehr. Diese Täter-Opfer-Umkehr wird auch von der Parteiführung gestützt. Zuletzt stellte sich Ende März 2023 der stellvertretende AfD-Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt, Hans-Thomas Tillschneider, demonstrativ vor einen Kreistagsabgeordneten seiner Partei, der innerhalb von 4 Monaten 2-mal wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden war. Eine Studie der US-amerikanischen Professorin Rafaela Danziger hatte im Februar 2023 außerdem gezeigt, dass KandidatInnen, die offen zu rassistischer Gewalt aufrufen, bei WählerInnen der AfD besonders populär seien. Dies könne, so die in Princeton lehrende Politikwissenschaftlerin, ein Anreiz für die weitere Radikalisierung der Partei darstellen. Der VBRG und die Opferberatungsstellen fordern angesichts des Gewalt- und Bedrohungspotenzials eine konsequente Abgrenzung aller demokratischen Parteien nach rechts, auch auf kommunaler Ebene. Quelle VBRG.
Der Schwerpunkt, über den wir bis jetzt gesprochen haben, macht ja nicht alles von der Zeitung aus. Im Inhaltsverzeichnis habe ich gesehen, dass du, Johannes, was über die Nelkenrevolution geschrieben hast. Kannst du einmal kurz erklären, was die Nelkenrevolution war und wieso sie heute noch Bedeutung hat?
Ich habe was dazu geschrieben, weil die jetzt ein 50-jähriges Jubiläum hat. Und das war, je nach Einordnung, 1974 in Portugal. Bis 1974 herrschte eine sehr rigide Diktatur in Portugal und die wurde von linken Soldaten gestürzt. Es gab einen roten Putsch 1974. Das ist schon mal so ein gesellschaftliches Unikum, dass es mal linke Militärs gibt und nicht nur Rechte, die putschen. Und daraus gab es 1,5 Jahre eine relativ wilde Bewegung, die so Häuser besetzt hat, wild gestreikt hat, Landbesetzungen in der Landwirtschaft vorgenommen hat und es immer nicht so recht klar war, ob das eine bürgerliche Demokratie wird, ob das so eine eher osteuropäisch geprägte so Sowjetstaat wird oder was Drittes. Mhm. Genau, und das habe ich mir ein bisschen angeguckt und dazu einen Text geschrieben.
Und warum hat sie heute noch Bedeutung?
Das ist ein spannendes linkes Ereignis, was nicht in jede Schablone passt, weil einfach sehr viele Gruppen und sehr viele Interessen und sehr viele Konflikte in einem Konflikt stattfinden. Also bestimmte Fraktionen der Linken überhaupt die Möglichkeit haben, Sachen auszuprobieren, sich gegeneinander bekämpfen und gleichzeitig waren die politischen Fraktionen und Themen der 70er Jahre irgendwie so in so einem Brennglas in einem Land. Mhm. Das fand ich ganz spannend.
Okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Was hat diese Ausgabe denn sonst noch so zu bieten?
Ja, so einiges. wir haben mehrere Dinge, die ich interessant fand. Das eine ist ein Interview mit Death in Custody. Die Organisation dokumentiert Todesfälle in Polizeigewahrsam. Und nach langer Diskussion wollen sie auch Fälle von nicht von Rassismus Betroffenen aufnehmen. Mhm. Und es geht darum, wie sie dazu kamen. Das erzählen sie dann. Dann noch Mitte April kommt ein neues Hochschulgesetz in Berlin, tritt in Kraft. Und das klingt jetzt erstmal harmlos, aber es hat es in sich. Politische Aktivität von Studierenden soll nicht nur eingeschränkt, sondern irgendeine Art Berufsverbot eingeleitet werden. Das wird dann analysiert. Sollte auch Leute außerhalb von Berlin alarmieren. Und dann noch die Demos gegen die AfD, die es gab. Wir schauen in den Osten, wo auch besonders viel mobilisiert worden ist, und fragen uns, was ist davon geblieben.
Zu guter Letzt hat uns unsere Autorin Svenja Huck dann noch eine Sprachnachricht geschickt, was bei den türkischen Lokalwahlen los war und wieso nur 10 Monate nach dem Sieg Erdogans nun die Opposition vorne liegt.
Hallo, ich bin Svenja Huck. Ich arbeite als freie Journalistin und Historikerin und ich beschäftige mich hauptsächlich mit sozialen Bewegungen in der Türkei. In der neuen Ausgabe der AK berichte ich in dem Artikel Hoffen auf Erdogans Ende über die türkischen Lokalwahlen. Ende März hat die Oppositionspartei CHP überraschend gut abgeschnitten. Erstmals in 20 Jahren konnte sie mehr Stimmen als die regierende AKP holen. Auch die linke, mehrheitlich kurdische Dem-Partei, die Nachfolgerin der HDP, konnte ihren Stimmenanteil im Südosten des Landes erhöhen. In dem Artikel gehe ich der Frage nach, wieso nur 10 Monate nach dem letzten Wahlsieg Erdogans bei den Präsidentschaftswahlen nun die Opposition vorne liegt. Neben den wirtschaftlichen Problemen spielen auch konkurrierende Parteien aus dem islamistischen Lager eine Rolle. Der Artikel wirft außerdem einen Blick in die Regionen, die im letzten Jahr von den Erdbeben schwer getroffen wurden. Auch dort macht sich Unmut über die Regierung breit und linke Parteien versuchen Fuß zu fassen. Bei aller Berechtigung, sich über die Wahlniederlage der AKP zu freuen, sei jedoch davor gewarnt, die CHP zu einer Retterin für die Türkei zu stilisieren. Neu entstehende demokratische Freiräume kann die Linke in der Türkei jedoch für sich nutzen, um eine wirkliche politische Alternative zu organisieren.
Ja, das war's, ne? Danke euch auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Und dann freuen wir uns alle drauf, die Texte zu lesen, die ihr hier so schön besprochen habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal.